So, machen wir wieder weiter. Also, das Christentum, Christ wird man durch dieses Bekenntnis, das ist wirklich zentral gegenüber den beiden anderen Schöpfungsreligionen. Allerdings verlangt dieses Bekenntnis natürlich auch ein entsprechendes Leben, das ist gar keine Frage. Nur eben jetzt zu sagen, menschlich heißt dasselbe wie christlich oder umgekehrt, das finde ich ist irgendwie schlecht. Und ich kann natürlich, Pater Rana hat diesen unglücklichen Ausdruck vom anonymen Christen geprägt, der in sich ja schon falsch ist, der Name. Denn anonym ist ja jemand, der weiß, wie er heißt, nur die anderen wissen es nicht. Bei den anonymen Christen ist ja so, dass die es nicht wissen, nur der Pater Rana weiß es. Also das ist ja gerade andersrum, nicht? Und deswegen ziehe ich als Ausdruck auch lieber vor von dem Wiener, wie heißt er da, mit der diese dritte Form, also das eine ist also der Freud und dann der Jung und der dritte Frankl, Viktor Frankl, nicht? Der jetzt eben sagt, der unbewusste Gott. Und so würde ich sagen, unbewusste Christen. Das heißt, die wissen nicht, dass sie Christen sind. Das ist schon ein richtiger Ausdruck. Das ist keine Vereinnahmung, wenn ich das jetzt nicht beziehe eben auf das Leben und sagen, die Christen sind bessere Menschen, sondern wenn ich sage, Christen sind die, die eben irgendwie wissen und glauben an Gott. Denn das steht in der Schrift drin, dass man also durch Glauben nur gerettet werden kann. Und dann habe ich ja immer betont, dass es zwei Formen von Glauben gibt. Das eine ist der Satzglaube, wenn ich sagen kann, ich weiß, Jesus Christus ist der Herr. Und das andere ist, ich blicke gewissermaßen mit Gottes Augen auf die Welt. Und diese offenere Form, die kann ja auch anderen geschenkt werden. Und das ist die Argumentation, wie Rana argumentiert. Er sagt, wer auf die Dauer anständig lebt, dann ist es nicht so, dass der statt Glauben durch Anständigkeit in den Himmel kommt, sondern es geht nur durch den Glauben. Sondern es ist so, wer auf die Dauer halbwegs anständig lebt, der kann das nach christlichem Glauben nur aus der Kraft und Gnade Gottes. Alle Kraft und Gnade Gottes stammt aber aus Jesus Christus. Und insofern haben die diese Gnade hat immer eben auch eine Bewusstseinsveränderung. Und das heißt eben Glauben. Die sehen die Welt anders als Leute, die das nicht im selben Sinn haben. Und das ist gemeint, wenn er dann sagt, anonyme Christen. Während wenn ich sage, christlich als Synonym für menschlich und anständig, dann ist das natürlich unerträglich. Und dass man dann immer wieder hören kann, dass die Gerichtsrede Jesu gerade beweist, dass es nicht um Frömmigkeit geht, sondern um Anständigsein. Die, meine ich, lesen eben den Text falsch. Die Signale in dem Text sind völlig deutlich. Die Gerichtsrede fängt damit an, dass es heißt, der Menschensohn ruft die Ethne, die Völker, jüdisch die Goyim, zusammen. Das heißt, hier werden die geprüft, die den Namen des Herrn gar nicht kennen. Also können die nicht nach dem Bekenntnis gefragt werden, sondern da gilt das, was im zweiten Kapitel im Römerbrief steht, dass die Menschen, die das Gesetz nicht haben, die werden gerichtet nach dem Gesetz in ihrem Herzen. Und das sind dann tatsächlich diese Bestimmungen, Gefangene besuchen, durstige tränken und hungrige speisen oder so, dass das dorthin gehört. Also davon ist da nicht die Rede, weil hier jetzt nicht die Christen gemeint sind. Zumal die Christen sich auch nicht hinstellen können und sagen, wann haben wir dich denn hungrig gesehen und besucht? Denen sagt er einfach, jetzt seid mal, macht mal halblang, ihr hört das jedes Jahr einmal in der Kirche. Könnt nicht sagen, wann, ihr habt das oft genug gehört. Also da sind natürlich nicht die Christen gemeint, sondern gerade die Nichtchristen. Das ist also das erste Signal. Das zweite Signal ist, dass Jesus diesen Bericht erzählt. Und wem erzählt er das denn? Der erzählt das seinen jüdischen mit Brüdern, mit Bürgern, die zweimal am Tag des Schema Israel sprechen. Das heißt, damals gab es doch nicht die Leute, die nicht an Gott glaubten. Das war völlig unverständlich, dass man nicht an irgendeinen Gott oder an irgendwelche Götter glaubt. Das ist ja nicht heute unsere Welt. Das kommt also deswegen nicht vor, weil er das nicht sagen musste. Das glaubten die alle selber. Was musste er denen nur sagen? Vergesst bitte über Gott nicht die anderen Menschen. Darum heißt es ja an einer anderen Stelle, du darfst nicht alles, was du hast, dem Tempel geben, du musst deine alten Eltern versorgen und kannst nicht sagen, was denen zusteht, gibst du schon mal dem Tempel. Das heißt, Jesus achtet immer darauf, vergesst über dem ersten Hauptgebot nicht das zweite. Weil das erste wurde selbstverständlich erfüllt. Also er spricht davon nicht, weil das selbstverständlich ist. Aber heute kann man Predigten hören, dass die sagen, darauf kommt es nicht an, denn er redet nicht davon. Er redet nicht davon, weil es selbstverständlich ist. Er hat auch nicht gesagt, dass 2 mal 2 = 4 ist. Es stimmt trotzdem. Er muss nicht alles sagen. Aber dass man sowas dann in Predigten hören kann, dass nur darauf kommt es nicht an, auf Religion, sonst kommt es nur an auf die Caritas, das ist völlige Kategorienverwechslung und einfach total daneben. Einfach schon fachlich daneben, wenn das geschieht. Bitte, Herr
Also ich habe da nicht persönliche Erfahrung gemacht, aber vielleicht ist das mythisch, dass die Inschrift des Leibes, heute würden Sie sagen, vielleicht sogar die Matrix, dass die von Grund auf eine christliche ist.
Ja,
und nicht, dass das jetzt in jedem Menschen sein muss.
Ja, ich frage dann nur zurück, was meinen Sie denn da jetzt mit christlich?
Ja, als wär diese Schrift bis in unsere zelluläre Struktur, um es mal ganz nahe zu nehmen, das kommt bis in die tiefsten Tiefen, wo alles davon durchdrungen ist, ob ich es jetzt weiß oder nicht.
Ja, wovon? Sie haben dann gesagt, christlich. Jetzt frage ich eben zurück. Ich frage deswegen, weil es gibt ja diesen berühmten Satz von Tertullian, von der Anima Naturaliter Christiana. Der schreibt auch so Sachen, der sagt, dass die Leute, wenn die zum Beispiel erschrecken, dann sagen die, ach Gott, oder so, nicht? Das führt er so an und sagt, daran merkt man, die Leute sind eigentlich alle Christen. Also erstmal dürfte da korrekterweise nicht Christen sagen, sondern müsste sagen, gottgläubig. Ohne dass man dann gleich an Adolf Hitler denken muss. Sondern einfach nur so, gottgläubig, nicht? Aber der hat dann gleich abgekürzt schon christlich gesagt. Und jetzt, deswegen wiederhole ich meine Frage auch an Sie. Wenn ich jetzt bei christlich denke, gutmenschlich, dann kann ich das verstehen mit der Einschrift in die Zellen. Aber wollen Sie denn wirklich sagen, dass in unserer Leiblichkeit eingeschrieben ist, Jesus Christus ist Gott von Gott und Licht vom Licht und wahrer Gott vom wahren Gott? Das kann ich eigentlich nicht sehen, weil ich so eine scharfe Trennung mache zwischen dem, was ich philosophisch von Gott sagen kann, dass er der Schöpfer ist, dass er personal ist oder so, und dass ich nur aus der Offenbarung heraus sagen kann, dass dieser Mann Jesus von Nazareth das letzte Wort Gottes ist und Gott von Gott und Licht vom Lichte. Dass er dadurch, dass er Mensch geworden ist, natürlich jetzt zum Menschengeschlecht gehört, das machen ja vor allen Dingen die östlichen Kirchenväter so stark. Die setzen ja die Erlösung weniger im Kreuz an als wir im Westen, als in der Inkarnation schon. Aber dann kommt das erst durch dieses historische Geschehen hinein und ist nicht auf der Ebene der Evolution gegeben. Deswegen meine Rückfrage. Also nochmal, wenn der Tertullian sagt, die Seele ist Naturaliter Christiana, dann will er damit sagen, die hat ein Verhältnis zu Gott. Mehr will er eigentlich nicht sagen. Statt zu den Göttern. Und das kann ich auch unterschreiben. Aber wenn ich jetzt zu meinem präziseren Christentumsbegriff übergehe und sage, Christentum heißt Jesus, Bekenntnis zu Jesus Christus als dem Herrn, dann kann ich eigentlich nicht sehen, wie das in den Menschen eingelagert ist, sondern das muss uns wirklich gesagt werden. Und deswegen sagt ja auch Paulus, der Glaube kommt vom Hören. Also das sieht man nicht. Ich habe ja beim letzten Mal davon geredet, dass wenn wir Dinge gehört haben, wir sie dann auch sehen können. Je nachdem. Aber auch nicht alles, was wir dort hören. Weil zum Beispiel, dass mir die Sünde...
Dass wir es hören können, dass man diese Grundgegebenheit, dass das einer wirklich nicht nur mental erfassen
kann,
da muss ja auch, um wirklich hören zu können, muss auch ein gegebenes, tragendes da sein.
Ja, in diesem Sinne, das hat auch einen theologischen Ausdruck.
Sein muss dafür
geben,
und das meine ich, ist ein christliches Sein. Das ist so durchdrungen.
Das nennen Sie so. Ja, gut, ja, kann man so machen.
Dass es wechselseitig, also dass da keine Frage sein muss.
Also die Tradition nennt das Potentia obödentialis, also ein grundsätzliches Vermögen dazu, zu hören und darauf zu hören. Deswegen so dieser Buchtitel vom ersten Buch von Karl Rahner, Hörer des Wortes, wo er genau das sagen will. Er sagte, wir sind angelegt dazu, dass wir über die Schöpfung hinaus aus sind auf ein Wort Gottes, in dem Gott sich darüber erklärt, wie er sich endgültig zu unserer Unmenschlichkeit und unserer Schuld stellen will. Da haben wir kein Recht darauf, dass er da redet, aber das erwarten wir. Das ist das, was er Hörer des Wortes nennt. Und das hat er dann später nochmal vertieft durch diesen umstrittenen Begriff des übernatürlichen Existenzials. Das heißt, Gott hat außer uns als Menschen zu schaffen, nochmal mit einer Erwartung und einer, um bei ihrem Ausdruck zu bleiben, mit einer Hörfähigkeit zu beschenken, dass wir jetzt dieses übernatürliche Wort überhaupt hören können. Jetzt ist eben die Frage, soll man das schon christlich nennen? Ich hätte da meine Probleme damit und Paderana hat es auch nicht getan. Die Frau Röper hat das gemacht, die hat also ein Buch geschrieben über die anonymen Christen und erklärt anonyme Christen so, dass sagt, jeder Mensch ist ein anonymer Christ, weil er grundsätzlich hören kann auf die Botschaft, ganz so wie Sie auch gesagt haben. Und das hat Rana dann nicht so ausdrücklich widerrufen, weil er der Frau da auch nicht jetzt so also öffentlich diesen nicht so desavouieren wollte. Aber es ist deutlich so zwischen den Zeilen zu lesen. Den Text hat so der Lehmann so ein bisschen geschrieben und redigiert damals für den Text, dass er so sagt, nein, da muss man doch Abstand nehmen. Und ich möchte, sagt Rana, eigentlich nur die anonyme Christen nennen, die nicht nur diese grundsätzliche Veranlagung haben, sondern die diese Veranlagung auch positiv übernommen haben und die also sich bemühen um ein Leben in dieser Gewissenhaftigkeit, das nennt er so, während es Leute gab, die auch von dort her dann Rana kritisiert haben, indem die das so gelesen haben wie die Frau Röper, dass sie gesagt haben, nein, der Rana will eigentlich alle Leute zu anonymen Christen erklären und das stimmt nicht. Deswegen eben meine Rückfrage. Nochmal, wir haben ja keine Sprachregelung, jeder kann das machen, wie er will. Ich will Ihnen auch nichts verbieten. Ich wollte nur erklären, also dass Rana den Ausdruck nicht für jeden Menschen verwendet, weil er grundsätzlich in der Lage ist, die Botschaft Jesu Christi zu hören, sondern das schon einschränkt auf die Leute, die, und sei es eben mit diesem Unbewusstsein, also nicht ausdrücklich, namentlich, aber in dieser Geöffnetheit des inneren Herzens für dieses Angebot der Gnade, da schon drin stehen, sodass er nicht sagt, alle Leute sind anonyme Christen, wie man manchmal immer noch lesen kann. Das ist ein Missverständnis der ranerschen Theologie. Nur das wollte ich also sagen, man kann es ja anders machen als Raner. Nochmal, kein Verbot. Ne? Nur sollte man sich dann nicht auf Raner berufen, weil der verwendet es eingeschränkter. Bei Tertullian hat es auch eher diese weite Bedeutung. Deswegen kam ich darauf zu sprechen. So ist es, denke ich mir auch, nicht? Deswegen habe ich es eben erklärt, nicht? Also das muss man also einordnen in was, und Sie haben da illustre Vorgänger, gar keine Frage, nicht? Die Frage ist nur, soll man das machen? Nur das. Und da fände ich es besser, wenn man das ein bisschen unterscheidender und klärender würde, weil jede Unterscheidung hilfreich ist. Beim Denken oder so. Nur so. Bitte?
Wenn man von dem Begriff der Gnade ausgeht, müsste man nicht auch zwischen Hören und Hören können unterscheiden. Das heißt also, dass das Wort Gottes, der das Hören können setzt überhaupt, dass das Hören nicht einfach eine menschliche Anlage ist, sondern dass das Wort Gottes die Anlage für sich mit
selber mitbringt, ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Nicht? Weil wir denken immer so, da muss ja vorher schon die Anlage da sein und dann erst, und da verweise ich ja gern so schon beim Gedicht oder beim Kunstwerk so, dass da nicht vorher schon so sogenannte ökologische Nischen da sind, die werden vom Kunstwerk erfüllt, sondern dass ein Gedicht seine Möglichkeit und nicht bloß seine Wirklichkeit überhaupt erst mitbringt. Und was da schon für die Kunst gilt, also dass da nicht irgendein Literaturwissenschaftler zur Goethezeit gesagt hat, jetzt wird's mal Zeit, dass jemand sowas schreibt über allen Gipfeln, weil sowas hatten wir noch nicht. Sondern das kommt eben und schafft zugleich seine eigene Möglichkeit mit erst. Und wenn das schon für Kunstwerke gilt, dann gilt das natürlich erst recht für die Verkündigung der Gnade, nicht? Dass das also von vornherein schon eingeräumt werden muss. Und das meinte dann Jarana auch mit diesem übernatürlichen Existenzial. Er sagt, da gibt es schon von vornherein eine Berufung dazu. Die Welt hat sich geändert, das Menschsein hat sich geändert durch Jesus Christus, dass damit grundsätzlich eine Eröffnung und eine Ermöglichung gegeben ist, die vorher in dieser Weise nicht da war. Das muss man so sagen. Und das ist natürlich philosophisch auch nicht so einfach, das zu denken oder mitzukriegen. Das kommt tatsächlich so aus der Glaubensreflexion. Und dann kann man hinterher suchen, ob man sowas auch in Ansätzen dann finden kann in der Philosophie der Geschichte oder so, der Hermeneutik. Das wäre alles wichtig, um eben einerseits muss ich die Gnade Gnade sein lassen, dass die nicht bloß da so eine Erfüllung von Bedingungen bedeutet. Auf der anderen Seite fällt die ja auch nicht einfach wie so ein Stein vom Himmel, sondern muss ja ihren Ort haben. So wie es da eben in den Texten heißt, dass als die Zeit erfüllt war, Gott seinen Sohn sandte. Also es werden zugleich auch Bedingungen erfüllt, geschichtlich und bei den Einzelnen. Von Gott her, aber nicht ohne den Menschen. Das ist ja immer so ein Zusammenwirken. Gott macht die Dinge so, dass die Dinge sich machen, sagt Blondel. Diese eigentümliche Doppelung, die da eintritt. Wir leben, sage ich immer. Ich lebe, nicht ich werde gelebt. Und kann mir doch mein Leben keinen Augenblick garantieren. Ich rede und nicht irgendwer durch mich hindurch. Aber ich könnte nicht reden, wenn er nicht mir jeden Moment dazu die Kraft und das Wort gibt. So dass sich das so verknüpft. Also nicht, dass ich damit depotenziert wäre, sondern ich mache es, ich kann es, aber ich kann es nicht nochmal können, sondern das wird mir gegeben. So diese eigentümliche Doppelung, die da drin liegt, die die Alten ja so ausdrücken, wir sind ein Ding nicht a se, sondern ab alio, also vom anderen her, aber wir sind ein Ding in se und nicht in alio. Also Ding in sich ist sowas wie ein Pult, das steht für sich rum, während die Farbe des Pultes ein in alio ist. Die Farbe des Pults wäre weg, wenn das Pult auch weg wäre. Also die Farbe ist ein in alio und das Pult ist ein in se. Aber dieses Pult ist nicht durch sich in sich, sondern eben dank des Schöpfers und dank des Holzes, dann eben da ist und dank des Handwerkers, der da eben jetzt ein Pult draus gemacht hat. Und so sind wir ein Ding ab alio, aber in se. Das sind schon wichtige Unterscheidungen. Beim Spinoza gibt es uns gar nicht, sondern sind wir nur Modalitäten, Akzidenzien des Absoluten. Nicht? Dann sind wir weg. Nein, wir stehen ihm schon gegenüber. Das ist schon ein Schritt mehr, der nochmal hineingehört. Also das sind wir. Und dann ist eben tatsächlich, geht es also drum, dass es heißt, gerufen sein. Und dann ist nicht die Menschlichkeit die eigentliche Basis, die wir eben bei Nathan dann haben. Nicht? Wo es darum geht, dass es nur darauf ankommt, ordentlich zu sein und beliebt zu sein. Was eine merkwürdige Kategorie ist und wo mich ja am meisten bei dem Nathan aufregt, dass dort Gott als der eigentliche Betrüger auftritt. Und was mich immer neu wundert, dass das den Religionslehrern nicht auffällt. Also weil das ein schöner Text ist und so eine tolle Rolle, habe ich schon immer also hingenommen, dass die Deutschlehrer davon so begeistert sind, aber leider eben zunehmend auch die Religionslehrer. Und das verstehe ich nicht. Denn wer sich dort schlecht benimmt, ist der Vater. Warum kann er nicht die Leute zusammenbestellen und sagen, hört mal, ich habe euch alle drei alle gleich lieb und wir müssen da was anderes machen? Nein, er geht hin und lässt zwei Ringe fälschen. Sodass die eigentlich üble Figur der Vater ist, also Gott. Und das scheint die Leute überhaupt nicht zu stören. Und wenn ich das sage, dann, ja, der macht das ja nur aus Nettigkeit. Sag ich, Nettigkeit? Feig ist es nicht nett, wenn man da beschwindelt wird. Merken Sie der noch nicht mal. Und dann sagt der Richter noch mal weiter, der wahre Ring vermutlich ging verloren. Das kommt noch dazu. Außerdem drittens dieses Verwunder, dass der wahre Ring beliebt machen soll. Dann wundere ich mich, warum Sokrates den Giftbecher getrunken hat und Jesus gestorben ist. Verstehe ich schon überhaupt nicht. Seit wann kommt man auf die Idee, dass die Wahrheit beliebt macht? Nach dem deutschen Sprichwort, wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd. Ne? Also das gehört dorthin. Also wie man da auf die Idee kommen kann, dass das beliebt macht, das möchte ich wirklich gern wissen. Aber sowas erzählt er und die Leute sind davon betrunken geradezu. Ne? Also das ist tatsächlich der verkehrte Weg, das so anzugehen. Hier komme ich nicht um die Wahrheit drumherum. Und diese Verschiebung, die dann eintritt, nicht zu sagen, es kommt darauf an, das ist dann, was Kant macht, sagt, die Religion gehört zu der Frage, was darf ich hoffen? Das heißt, auch da geht's bloß um den Menschen. Und dann sind wir im Nu bei der Formel von Blondel, dass es zu viele Leute gibt, die alles von Gott wollen, nur nicht Gott selbst. Und das ist genau das Problem. Und das kann es ja nicht sein. Also müsste man da gucken, worum es dann eigentlich zu gehen hat. dass man da also eintreten muss oder so. Natürlich ist der Gehorsamsdienst an Gott zugleich dann Weltdienst, dass man damit übereinkommt. Und dann lasse ich mir gern von Levinas gesagt sein, der Satz, in dem Gott zum ersten Mal zu Wort kommt, heißt nicht, ich glaube an Gott, sondern der Satz heißt, ich helfe dir oder ich kümmere mich um dich. Me voici, siehe, hier bin ich. Und sagt, das gehört eigentlich dorthin. Was er aber weglässt, ist diese Dimension, dass das mit Gott geschehen kann oder so, nicht? Das gehört ja auch mit hinein. Und dann zitiert man meistens heute seitens dieser Leute, die das so auf die Menschen abstellen, nur den ersten Teil des Hosea-Verses, wo es da heißt, Liebe will ich, nicht Schlachtopfer. Und dann lassen die Leute immer weg, wie der Vers weitergeht, nämlich Gottes Erkenntnis statt Brandopfer. Haben Sie das schon mal gelesen? Nee, man liest immer nur die erste Hälfte. Liebe will ich, nicht Schlachtopfer. Und jetzt kommt der berühmte Parallelismus Membrorum, heißt das ja in dieser hebräischen Poetik. Das heißt, die zweite Hälfte drückt nochmal die erste Hälfte aus, nur mit anderen Worten. Und da heißt es dann, Liebe will ich, nicht Schlachtopfer, Gottes Erkenntnis statt Brandopfer. So heißt der ganze Vers. Man hört immer nur die erste Hälfte. Das ist kein böser Wille, das ist der Zeitgeist. Aber man muss nur darauf hinweisen. Nicht, dass diese andere Seite, natürlich soll diese Erkenntnis praktisch werden. Und da stimme ich wieder Levinas zu, wenn er sagt, Gott kennen heißt wissen, was zu tun ist. Connaître Dieu, c'est savoir ce qu'il faut faire, natürlich. Aber darin geht sie nicht auf. Und dann ist gerade in der Fortsetzung von diesem Schlachtopfer dann die Rede von der Frucht unserer Lippen und vom Opfer des Lobes im 50. Psalm. Daran hat Gott gefallen. Das wird im Hebräerbrief 13 zitiert. Können Sie nachschlagen. Da taucht das wieder auf nochmal. Natürlich gehört das Opfer hin. Aber Opfer ist ein Begriff, den versteht heute die Theologie so gut wie gar nicht. Weil man bei Opfer immer denkt ans Zerstören und Vernichten. Aber Opfern heißt hingeben und nicht zerstören. Und dass die Viecher da verbrannt werden, hängt schlicht damit zusammen, dass die Götter nur den Rauch brauchen. Wo ich den Studenten immer gesagt habe, wenn meine Frau das Essen kocht, vernichtet es auch nicht, sondern dann wird es erst essbar. Also die Tiere werden nicht verbrannt, weil sie vernichtet werden sollen, sondern sie werden verbrannt, weil der Rauch genossen wird. Aber das sitzt so drin bei uns, in den Messopferandachten oder so, Brot und Wein werden geteilt, das Brot wird nochmal gebrochen und angeblich alles, um den Tod auszudrücken. Nein, das Brot wird gebrochen, weil es verteilt werden soll, schlicht. Einfach deswegen. Und man kann sehen, wie das im Deutschen sich so verschoben hat. Also da heißt Opfer erstmal, ich gebe jemandem was hin. Offere, ich bringe da, ich gebe ab. Natürlich, was ich dem anderen gebe, kann ich nicht selber essen. Das steckt schon mit drin. Aber ich gebe es. Jetzt gibt es eine zweite Bestimmung. Ich gebe, aber da gebe ich eigentlich nur, weil ich hier, wie man im Deutschen sagt, mit der Wurst nach der Speckseite werfe. Also beim Schachspiel, ich mache ein Bauernopfer und kriege dann nachher Tempogewinn oder sowas. Ne? Da ist schon ein ganz merkwürdiger Opferbegriff, der da kommt. Dann kommt das nächste Opfer. Ich nehme Opfer in Kauf. Ich weiß also, dass beim Straßenverkehr jedes Jahr eben eine kleine Stadt zu Tode kommt oder so. Das ist uns die Beschleunigung wert oder so. Das machen wir. Auch im Krieg, wenn da natürlich ein General plant, weiß er, wenn ich diese Attacke dort plane, das wird so und so viele Leute kosten. Da muss man zählen, wie viel man hat und wie viel da noch übrig sind und wie viel der andere hat oder so. Das ist so ein Zwischenbegriff. Ich opfere hier Leute, nicht weil ich die vernichten will, sondern weil ich die einsetze, um was anderes zu bekommen. Aber dann ist der letzte Schritt, dann reden wir im Deutschen vom Verbrechensopfer. Das hat überhaupt nichts mehr mit Opfer zu tun. Sondern es ist nur Ziel eines Verbrechens. Und so haben wir also so einen merkwürdigen Opferbegriff im Deutschen, dass ich dann verstehe, dass diese deutschen Theologen dann mit dem Opfer nichts anfangen können, weil die das nur in dieses Licht nehmen. Und das muss man halt wieder neu denken. Und dann müssen wir wieder zu so einem Scheler-Satz kommen, dass er sagt, wie das Opfer ist die Moral der Religion und die Religion der Moral. Weil die Selbsthingabe der eigentliche Vollzug ist. Aber da sind wir noch weit von entfernt. Ich habe gerade neulich wieder ein Buch gelesen und auch der Kollegin geschrieben, die hat noch nicht geantwortet, nur erstmal Lesebestätigung, wo ich sage, also was Sie da mit dem Abraham-Opfer machen, das geht so nicht. Die denken sich überhaupt Opfer an der Stelle. Und sie können das nicht bloß am Girard orientieren. Der Girard hat überhaupt keinen Opferbegriff. Der redet immer nur vom Sündenbock, der weggeschickt wird. Das hat mit Opfer gar nichts zu tun. Der Sündenbock wird ja auch nicht geopfert, sondern in die Wüste geschickt. Sondern geopfert muss ein fehlerloses Tier, nicht irgendwelcher Mist, was man sonst sowieso nicht brauchen kann. Das gibt man dann Gott. So kann es doch nicht sein. Also diese ganzen Verschiebungen, die da passieren, und die Leute merken das überhaupt nicht, kommt mir so vor, die denken da gar nicht dran, das sind irgendwelche so Reflexe, die da ablaufen, und einer schreibt es vom anderen ab, und dann ist so ein Begriff verschwunden. Dass es einen Missbrauch des Opfers gibt, mit diesem berühmten Do und Des, ich gebe, damit Gott mir geben muss, und dann mache ich natürlich immer den Reibach, denn was ich gebe, ist menschlich, was er gibt, ist göttlich, mache ich immer ein gutes Geschäft. Das ist klar, das ist natürlich so eine Sache, das darf ich auch nur, weil er es selber so einrichtet, nicht? Aber das ist nicht der Kern. Der Kern ist Hingabe und nicht Zerstörung. Da haben wir wieder so eine Verschiebung in unserer Sprache. Bitte?
Aber es ist erstaunlich, im ganzen Neuen Testament ist doch der Opferbegriff in ihrem Sinne fast auf jeder Seite.
Sie sagen es, eben, ist doch so.
Wie kann eine Theologie, die doch von der Exegese herkommt,
sollte man meinen. Die sagen eben, das ist alles noch Verschiebungen und das muss man nachdenken, bis dorthin, dass sie ja haufenweise bei den Theologen finden, dass durch Jesus Christus das Opfer abgeschafft ist. Anstatt zu sagen, es ist dort endgültig vollendet. Und es wird deswegen in jedem Messopfer gegenwärtig gesetzt. Aber erstmal will das die evangelische Theologie nicht sagen und der größere Teil der Katholen wollen es auch nicht sagen. Erstmal, weil sie so diese Idee haben, um jeden Preis die Einheit. Und das geht nur, wenn man also alles Mögliche verzichtet, damit man sich da irgendwo findet. Aber vor allen Dingen, weil sie es selber auch nicht mehr verstehen. Und das ist die Auslegung, die dann, da kommt das immer noch vor, weil das so abends noch drinsteckt vom Alttestamentlichen und so. Und das muss man noch merken. Und der Hebräerbrief ist voll davon. Und das ist ja ganz schrecklich, nicht? Und das muss man eigentlich alles hinter sich bringen. Und das kapieren die eben erst später. Und dann ist klar, dass man das lassen muss. Nein. Genau das gehört dorthin. Eben. Das wird so deutlich, wie Sie sagen, in allen Texten, von den frühesten angefangen, nämlich den Apostelbriefen. Beim Paulus kommt das dauernd vor und setzt sich fort bis in die Evangelien, gar keine Frage. Aber das wird einfach nicht zur Kenntnis genommen, das wird einfach umgelesen. Das ist schon merkwürdig. Bitte? Ja, dass man sagt, da müssen wir das, was so Schwierigkeiten macht, beiseite lassen. Wann haben Sie das letzte Mal in der Kirche, in der Bayern ist vielleicht noch anders, gegrüßet sei zu Maria gehört oder gebetet? Oder Marienlied gesungen? Ja, ja, eben, das gibt schon noch, wo das geschieht, nicht? Aber Sie, je nachdem, wo Sie zur Kirche gehen, kann das auch jahrelang nicht passiert sein. Luther war noch ein großer Marienverehrer. Und dann treten also so Dinge zurück und verschwinden, wenn man sagt, wir müssen uns mehr so auf das Gemeinsame beziehen oder so. Ne? Dass man sagt, müssen wir also die Unterschiede so etwas verschleifen, das wiederholt sich auf allen Schritten. Wie so auch Rahner-Schüler sagen, man sollte nicht so viel von der Trinität reden, da verärgert man bloß die Juden und die Muslime oder so. Nicht? Als ob das nicht genau die Sendung der Christen wäre, den beiden anderen Religionen klarzumachen, was eigentlich Monotheismus heißt. Nicht? Also so kann man das auf allen Stufen wiederholen. Es geht also nicht um Schärfung von Profilen gegeneinander, dass wir uns recht verstehen, sondern es geht um die Bereicherung des Reichtums, dass man hinguckt, was fehlt den anderen. Wir haben ja seit dem Konzil, haben wir Katholiken ja ziemlich dazu gelernt mit dem Ernstnehmen des Wortes Gottes. Das war ja bei uns auch ein bisschen wenig und mit der Bibel oder so Geschichten, nicht? Dass man das stärker aufnimmt und nennt das nicht mehr Vormesse, sondern Wortgottesdienst und der Umgang mit dem Wort Gottes, mit dem Evangeliar und all die Geschichten. Da sind ja Schritte getan worden. Das haben wir übernommen von den evangelischen Brüdern und Schwestern, nicht? Jetzt müssten die auf der Gegenseite auch mal was tun. Und sagen, vielleicht hören wir da mal hin und gucken mal, wie ist das mit der Eucharistie eigentlich? Was bedeutet das? Ist das wirklich nur zwei oder drei in seinem Namen? Dann müsste man nicht in die Kirche gehen, das haben wir hier schon. Ich versuche da immer, das nicht zu vergessen, auch wenn ich zwischendurch etwas frech daher rede, dass ich doch so rede, er hört zu, nicht? Er ist schon mit dabei. Also, dass das irgendwie mit da hineingehört. Aber was heißt das jetzt nochmal, wirklich jetzt Eucharistiefeier? Ja, wir denken doch alle an ihn, da können wir doch so zusammen da feiern oder so. Ich sage, nein, es kommt drauf an. Natürlich, jeder von uns ist ein Tempel des Heiligen Geistes und Jesus schreibt, wer sein Gebot erhält, da kommen wir drei zu ihm und wohne in ihm. Trotzdem mache ich vom anderen Menschen keine Kniebeuge. Aber vom Tabernakel. Und das ist doch eine andere Bedeutung. Und das müsste doch die andere Seite also aufnehmen und sagen, aha, wenn ihr das so ernst nehmt und wir nicht in derselben Weise, können wir das nicht einfach so zusammenrühren. Das hat jetzt gar nicht mit Dogma zu tun, sondern einfach mit solcher menschlicher Höflichkeit. Und man sagt, für den das mehr bedeutet und größeres Gewicht hat, muss jemand, der das ein bisschen lockerer nimmt, wenn er sich nicht überhaupt gesagt sein lässt, er sollte es vielleicht nicht so locker nehmen, müsste dann erstmal respektieren, dass der andere das wichtiger nimmt. Und das können wir nicht einfach so zusammentun. Aber das Schlimme ist, dass unsere Leute das ja selber nicht mehr wissen. Wenn ich da höre von dem Herrn Glück, dass er sagt, ja, und die ganzen theologischen Quisquilien, das nächste Mal machen wir das einfach oder so ähnlich, gibt doch keinen Sinn. Dann sagt er demnächst auch, ich fange doch nicht an zu zählen, ob nun fünffaltig oder siebenfaltig. Die Hauptsache irgendwie, wir glauben alle an einen Gott. Will er das denn sagen? Aber so kommt es einem vor. Und er hat noch ein gutes Gewissen dabei auch.
Er ist ein Politiker.
Ja, eben. Ne? Also das ist, sind wirklich, aber es gibt ja nicht bloß Politiker. Sowas höre ich also natürlich auch von Priestern. Mein Hinweis auf die Kniebeuge hat mir ein Pater beantwortet, hat gesagt, ja, Warschau hat der Brandt auch eine Kniebeuge gemacht. Was soll man da noch sagen? Gar nichts habe ich mehr gesagt. Sag ich, okay, wechseln wir das Thema. Natürlich sitzt das nochmal bei den Geistlichen selber drin. Wer hat denn so einen Ausdruck erfunden wie Hokuspokus? Der kommt natürlich aus Priestermund. Weil die stehen unmittelbar vor den Gestalten und die sind vor und nach der Wandlungsworte dieselbe wie vorher. Das für die natürlich nochmal schwerer fällt, daran zu glauben, als das Volk, das da hinsitzt, Rosenkranz betet und sagt, irgendwas passiert da vorne, nicht? Das ist nochmal nachvollziehbar. Aber dann müssen die es erst recht nochmal anders leben und verwirklichen. Und deswegen gibt es ja von allen Seiten diese Bemühungen, dass sie gesagt haben, darauf kommt es gar nicht an, auf diese Dinge. Die Hauptsache eben, Nathan, wir sind nett zueinander. Und dann sehen wir mal. Und wer dann am beliebtesten ist, der hat dann recht. Deswegen, Caseman for Pape, for Pope, nicht? Man muss man sagen. Ja.
Der Unterschied in der Eucharistie ja. Zu dem Abendmahl der evangelischen Christen.
Der ist, ja, erstmal muss man gucken, dass die evangelischen Christen ja nicht einer Meinung sind. Die sind ja von dem Preußenkönig dann nochmals zwangsvereinigt worden. Und deswegen gibt es ja noch so Altlutheraner, die da gar nicht mit dazugehören. Weil nämlich die Lutheraner sagen, im Moment des Empfangs, aufgrund des Glaubens des Empfangenden, ist Christus mit Leib und Seele gegenwärtig. Ja, nicht statt Brot, sondern neben dem Brot. Das sind nochmal so Feinheiten und Fisematenten. Soweit müssen wir jetzt nicht reingehen. Ne? Also das erstmal. Aber nicht aufgrund der Wandlungsworte durch einen geweihten Priester. Nicht? Ja, nicht? Das ist der Unterschied. Deswegen gibt es da kein Tabernakel, wo das aufbewahrt wird. Oder so. Ist nicht. Und deswegen ist immer noch so, wenn dann das Abendmahl vorbei ist und ist noch was übrig, wird der Rest hinterher so aufgegessen und getrunken. Es gibt inzwischen schon, also bei uns in Offenbach weiß ich das auch, dass es da eben auch Pfarrer gibt, die, in Offenbach gibt es nur eine einzige wirklich lutherische Gemeinde, die anderen sind alle so irgendwie sowas Offeneres, das ist schon ein Problem unter denen nochmal, aber dass ein Teil sagt, nein, dann konsumieren wir den Wein und Wein nicht zu viel, der wird nicht einfach hinterher so aufgetrunken und das Brot so fertig gegessen, weil die sagen tatsächlich, wo steht da, dass es hinterher nicht mehr sein Leib ist oder so ähnlich, nicht? Aber klassischerweise geht das einfach so weiter. Das ist also der Punkt. Bei den Reformierten, die glauben noch nicht mal an die Realpräsenz im Moment des Empfangs. Sondern die sagen, wenn wir zusammen jetzt im Gedächtnis an ihn Brot essen und Wein trinken, ist er gegenwärtig, so wie eben wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, er mitten unter ihnen ist. So ist es. Ja, ja. Ja, was da genau war, wissen wir nicht. Da war er dabei, aber offenbar in den Gestalten ja auch.
Ja. Aber da war ja, wo er dabei war, war das Brot ja nicht er.
Ja, was war es dann, wenn er da sagt, das ist mein Leib?
Das Brot von ihm.
Nee, er hat ja nicht wie die Ostkirche da am Abend, am Donnerstagabend Brot verteilt, sondern er hat gesagt, das ist mein Leib. Also das ist schon. Und Luther hat sich auch Gedanken gemacht, er hat deswegen über die sogenannte Ubiquität nachgedacht, dass Gott eben, dass Jesus Christus wie Gott allgegenwärtig ist oder so, wie die Wahrheit und deswegen überall da ist oder da sein kann oder so. So ist es. Genau so, ja, ja. Und das ist nicht bloß eine Metapher dafür, nicht, sondern wirklich.
Das ist im lutherischen Bereich doch noch sehr unterschiedlich, ja,
Atheisten so
geschildert zu haben. Es gibt auch alle Fälle, die melanchthonische Richtung, die haben sie jetzt eben definiert etwas,
ja,
das nur in Usu
ja,
die Präsenz Christi mhm, da ist. Aber es gibt auch die lutherische Variante, die sagt, dass es auf alle Fälle zwar nicht durch die Weihevollmacht des Priesters, aber durch das Sprechen des Wortes als solches, das Wort hat also die Wandlungsfähigkeit in sich, wobei natürlich nicht die Wandlung in dem Sinne angesprochen wird, sondern dass Brot und Wein jetzt zu Gefäßen des Leibes und des Blutes Christi so gemacht werden, dass indem ich Brot und Wein esse, gleichzeitig, so wie ich eine Blume in einer Vase entgegennehme, gleichzeitig im Essen und Trinken von Brot und Wein im Leib und Blut Christi
zu mir ja, eben ist keine Transsubstanz. Es gibt ja
Fragen, die tatsächlich so etwas Ähnliches wie ein Tabernakel haben, auch nicht als Anbetungsobjekt, wie das natürlich römisch-katholisch ist, aber doch so, dass sie sagen, wir wollen auf alle Fälle diese geweihten Gaben aufessen, damit sie würdig
so ist, geweiht ja, werden. Ja.
Es gibt durchaus auch die Möglichkeit, dass sie sagen, wir nehmen sie nachträglich noch zur Krankenkommunion weiter, ohne jetzt für den Kranken extra nochmal das Abendmahl
zu essen,
weil es natürlich auch gibt.
Ja.
Mhm. Aber wie gesagt, die Spannbreite des Luthertums ist da sehr weit, also von römisch-katholisch fast bis zu reformiert.
Mhm. Vielen Dank. Eben, ich sage eben, es ist wirklich kompliziert, wenn man das im Einzelnen aufnimmt, nicht? Und da kann man ja auch verstehen, dass der normale Mensch sagt, muss das jetzt so ins Subtile gehen, kann man das nicht ein bisschen klarer machen oder so. Nur ist so, je ernsthafter Dinge sind, desto mehr müssen sie auch an solchen Punkten durchgeklärt werden. Wie geht man damit um? Wann ist er eben gegenwärtig und wann nicht? Wann ist er ihm in Person zu begegnen und wann nicht? Das sind schon zwei verschiedene Dinge. In dieser ganzen Spannweite, die da ist. Ja, und was mich nur ärgert ist und erzürnt ist, dass das so wenig also bedacht wird, sondern man sagt, darum kommt es doch nicht an und die Hauptsache, wir machen mal so und das geht eben, meine ich, nicht. Sondern ich muss gerade da dann aufpassen und damit ordentlich umgehen, dass die Gefahr zur Magie katholisch besteht, das habe ich immer betont und gesagt. Darüber habe ich auch schon davon gesprochen, dass Rahner einen berühmten Aufsatz geschrieben hat, mit dem er Ärger gekriegt hat, dass fromme Leute gibt, die eine möglichst große Hostie wollen, damit Christus möglichst lang bei ihnen bleibt oder so Geschichten, wo ich sage, Jesus kommt ja nicht in den Magen, sondern ins Herz, was soll das, nicht? Aber bezeichnet hat er damit ja auch Ärger gekriegt in Rom, weil es natürlich so eine katholische Tendenz zum Magischen gibt, völlig klar. Nur gibt es eben reformatorisch so eine Tendenz dazu, zur Auflösung, wo man heute sagt, nur ein Symbol, nicht? So auf allen Stellen, so eine Formel, die man so benutzt, nur ein Symbol. Bei den Glaubensforderungen, die einen dann belasten oder so, klassisches Beispiel Jungfräulichkeit Mariens, nicht? So, dann ist nur ein Symbol. Wenn es nur ein Symbol ist, ist meine Frau auch eine Jungfrau. Das kann es nicht sein, sondern offenbar ist da was anderes gemeint. Es ist ja nicht so, als ob die damals nicht wussten, wo die Kinder herkommen zur Zeit Jesu. Die haben gedacht, die bringt der Klapperstorch oder sowas, nicht? Das ist ja nicht der Fall, sondern die haben das ja schon gewusst, was das nochmal heißt und bedeutet. Das heißt die Reinheit. Ja, was heißt Reinheit? Eben sage ich, wenn es Reinheit heißt. Ja, das ist eben die Frage, ob es bloß das heißt. Das ist eben genau die Frage, ob es bloß das heißt.
Nein, nicht bloß.
Ja, auch, selbstverständlich auch, nicht? Denn klar, man kann natürlich eine Jungfrau sein und es ist gerade Gegenteil, es geht nicht um die Unverletztheit des Hymens, das ist schon klar. Aber worum geht's nochmal? Dann sagen die Leute, ja doch nicht biologisch. Ja, was heißt hier biologisch? Geboren werden hat was mit Biologie zu tun. Nicht? Das geht ja gar nicht anders. Also kann ich das nicht weglassen. Also, was wird da geglaubt oder gemeint? Was nimmt man da als Maßstab oder so ähnlich, nicht? Ich verstehe nicht, dass die Leute glauben können, dass Gott Mensch wird und dass sonst nichts passiert. Also, dass Gott so wie so ein Laserstrahl, so zack, wird ein Angel und sonst merkt man überhaupt nichts in der Welt davon. kein Engel, kein Spritzer, kein gar nichts oder so. Das kann doch nicht sein. Da hat der Wittgenstein gesagt, wenn ich am Schräubchen drehe und sonst bewegt sich nichts an der Maschine, gehört das Schräubchen nicht zur Maschine. Irgendwas muss ich da verändern. Dann ist es nur ein Schritt zu sagen, nein, das meine ich natürlich auch nur metaphorisch. Mit dem Jesus. Und da hat er, der Paulus hat übertrieben. Hat vielleicht doch einen Sonnenstich. Dass er da meint, das müsste man jetzt sagen, ich mache aus Jesus, der nur das Reich Gottes verkündet, jetzt jemand, der selber Gott von Gott ist. Die Auffassung gibt's ja in breiten Kreisen. Sondern der eigentliche Erfinder des Christentums ist Paulus. Mit diesem grandiosen Missverständnis. Klar kann das einer sagen. Ich wundere mich nur, dass der dann noch sagt, das sei jetzt noch Christentum. Das ist die Frage, wer das definiert. Ne? Das ist das Problem. Also, wieso sind wir auf die ganzen Dinge hier gekommen? Ausgangspunkt war, kann ich eine rein negative Theologie machen? Wie soll ich über Trinität, wie soll ich über Gottessohnschaft, wie soll ich über Eucharistie oder etwas reden, wenn ich nur mit negativer Theologie rede? Geht gar nicht. Ich muss positive Behauptungen machen, die natürlich analog zu lesen sind, die mehrere Bedeutungen haben. Aber wie soll ich sonst davon reden? Das ist gar nicht anders möglich. Also ich kann nicht schlechterdings da einfach so auf alles verzichten, sondern diese Dimension gehört dazu. Was ist ein Glaube, der nicht betet? Zum Beispiel. Geht ja um die Frucht der Lippen. Wie sieht das eigentlich aus? Wie weit ist eine Religionsphilosophie und eine Theologie nicht darauf zu prüfen, wie weit sie dem Gebet dient? Von einem Schritt weiter darüber zu schweigen, zu sagen, wie weit sie eigentlich aus dem Gebet kommt oder so etwas. Und da kommt ja jetzt dann die neue Religiosität heute, die sagt, das Gebet dient der Kontemplation. Gebet ist das Vorläufigste, weil ich sage, hier bin ich und da ist Gott und das ist ja ein falsches Gegenüber, das muss man ja auflösen. Und das eigentliche Form ist die Kontemplation. Ich meditiere mich und die ganze Göttlichkeit der Welt. Biblisch-christlich ist es andersrum. Die Kontemplation dient dem Gebet. Ich soll also kontemplieren, um dann möglichst reinen und gereinigten Herzens beten zu können. Und da ist der Wahlspruch Benedikts genauso wie der von Ignatius. Die passen da zusammen. Nicht? Bei Benedikt heißt das UIODG, also ut in omnibus Deus glorificetur, dass in allem Gott verherrlicht werde. Das ist der benediktinische Wahlspruch. Und der jesuitische Wahlspruch ist OAMDG, Omnia ad majorem Dei gloriam, alles zur größeren Ehre Gottes. In beiden Fällen also geht es bei diesem Grundvater des abendländischen Mönchtums, bei Benedikt, wie bei Ignatius und auf der Schwelle zur Neuzeit, nicht? Darum, dass an erster Stelle Gott steht. Also benediktinisch dieses UIODG. Und das ist die jesuitische Formel. Und in der Benediktregel steht drin, dass nichts dem Gotteslob voranzustellen sei. Weil das erste Hauptgebot das erste Hauptgebot ist. Dass das eigentlich dorthin gehört. Und dass das auch dann Himmel heißt, daran kann man nämlich auch die Mystiker unterscheiden. Mystik, biblisch verstanden, heißt Anbetung Gottes. Und Gott betet sich selber nicht an. Also die ganze Selbstunterscheidung, die da drin steckt mit. Und das wird in jeder Liturgie eigentlich schon vollzogen, anfänglich. Das zeigt sich in der katholischen Liturgie, in der Präfation, wo immer von der himmlischen Liturgie die Rede ist. Die Engel sind immer schon dabei. Die Cherubim und Seraphim und die Erzengel und die Mächte und Gewalten und so sind alle schon dabei. Die ganze himmlische Hof und wir mit. Das ist immer Teilnahme am Ganzen schon, und zwar anfänglich. Das Wort, was Paulus dafür verwendet, heißt Angeld, Arabon, also nicht Unterpfand. Unterpfand ist eben ja ein Zettel, das man da kriegt, wenn man den Pelzmantel abgegeben hat, hinterher ist er weg, aber man hat noch den Zettel, nicht? Also, und dann kriegt man dafür von der Versicherung was wieder oder so, nicht? Während Angeld heißt, es ist schon sowas wie die erste Rate, es hat schon angefangen. Das ist schon der Anfang eigentlich. Das ist das, was hier behauptet wird. Dass das schon im Anfang, auch erstmal nur für die Augen des Glaubens und so nicht zu sehen, ist es schon das, was es dann hinterher sein wird. Und das geht nur im Wort. Deswegen, also hier zumindest, brauche ich eine redende Theologie, sonst kann ich nicht anbeten. Und im Dienst der redenden, der anredenden Theologie gibt es dann eine Reden von Theologie. Im Dienst der zweiten Person muss ich auch in der dritten Person reden können. Ja, es ist noch viel enger. Die Anbetung selber wechselt zwischen zweite und dritte Person. Gucken Sie die Psalmen an. Die wechseln dauernd zwischen der dritten und der zweiten Person. Der Herr ist groß, der Herr ist heilig, und dann heißt die nächste Zeile, du bist groß, du bist herrlich. Und dann geht es wieder in der dritten Person weiter. Also dieser Wechsel von dritter und zweiter Person, der die Texte ausmacht, kehrt dann auch in den großen Texten wieder bei Augustinus und bei Anselm und so weiter. Immer diese Verbindung von zweiter und dritter Person. Und die müsste also dann auch die Theologie prägen, dieser Wechsel dieser beiden Personen, an denen das auftritt. Und das wäre mit Vorrang der zweiten. Das Reden der dritten Person dient eigentlich nur der Anrede. Also es gibt das Reden von jemand, und es gibt, das vollendet sich immer in der Rede zu, in der gemeinsamen Rede zu, im Lobruf zu. Das hat also Rosenzweig dann durchgearbeitet, dass er sagt, auf der unteren Stufe wird erzählt und dann wird geredet und geredet von, und dann mündet das immer in das gemeinsame Lobpreisen zu, als die eigentliche erfüllte Form, die dabei herauskommt. So hat man mal darauf hingewiesen, dass die eigentlichen dogmatischen Formen solche Verehrungsformeln sind. Also Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wir haben so eine dogmatische, knappe Form. Oder wenn Sie für die Trinität die Präparation vom Dreifaltigkeitssonntag nehmen, wo der Vater angeredet wird, wo dann gesagt wird, indem wir dich verehren und den Sohn und den Geist und so. Und dann kommt da hinein, dann in Nebensätzen, diese lateinischen Nebensätzen und Kurzformen, steckt dann das ganze Dogma mit drin. So dass immer wieder große Theologen gesagt haben, an sich muss ich die Dogmen erklären aus den Lobformeln. Die Lobformeln zeigen das am deutlichsten, und die ganzen dogmatischen Formeln dienen der Selbstverständigung über das Lob. Aber jetzt, um Himmels Willen, die Zeit ist schon wieder rum. Vielen Dank. In 8 Tagen geht es weiter mit dem, den ich vergessen habe. Nämlich vorher wäre ja der Augustinus dran gewesen. Jetzt kommt er halt danach. Ich weiß nicht, warum ich den geschlabbert habe und war gleich bei dem Moses Maimonides. Also nächstes Mal kommt der Augustinus als Denker des Herzens dran. Nicht? Dankeschön.